Ich freue mich, heute hier bei euch in Goslar sein zu können. Ich sage vielleicht erst noch mal ein paar Worte zu mir. Ich mag das immer, wenn ich auch ein bisschen was über die Person weiß, die jetzt zu mir sprechen wird. Mein Name ist Fabian Brohmann, nicht Bormann. Ich weiß, ihr habt Bormanns in der Gemeinde, aber ich bin Brohmann, klassischer Verwechsler am Telefon und so weiter. Kenne ich also schon, gar kein Problem. Ich bin seit 4,5 Jahren in Großschwülper Pastor. Ich komme gebürtig aus dem Landkreis Gifhorn. Großschwülper ist der letzte Zipfel vom Landkreis Gifhorn. Ich bin in Wolfsburg zur Schule gegangen und ich war vor über 15 Jahren, würde ich sagen, einmal hier in Goslar in der Gemeinde, weil ich Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte sogar jungscher Arbeit gemacht habe. Zu einer Mitarbeiterbesprechung bin ich mal hier gewesen. Also so ganz dunkel kann ich mich an eure Räumlichkeiten noch erinnern, aber ist schon eine ganz schöne Zeit her. Ich bin verheiratet, wir haben 2 Kinder, die sind 3 und 1 Jahr alt, 2 Töchter. Und ich tue meinen Dienst als Pastor wirklich sehr gerne. Über euch weiß ich eigentlich fast nichts. Ich kenne euren Pastor und ich weiß, dass Gabi aus der Gemeinde Großschwülper kommt. Von daher kenne ich viele Verwandten eurer Pastorenfamilie, die bei mir in der Gemeinde sind. So, das ist auch immer die spannende Situation, wenn man irgendwo hinkommt, wo man predigen soll, man kennt gar nicht die Leute, die vor einem sitzen. Man weiß nicht so ganz genau, wie geht es dieser Gemeinde hier vor Ort. Und als Pastor hat man ja die Aufgabe, Gottes Wort auszulegen, zu erklären und in die Situation von Menschen hineinzusprechen. Und das ist gar nicht so leicht heute, aber was mir dabei hilft, ich glaube, Gott redet durch sein Wort zu uns. Sein Wort ist wahr und es ist lebendig wie ein zweischneidiges Schwert. Und ich hoffe, dass wir das heute Morgen erleben werden. Und mir ist aufgefallen, als ich mich ein bisschen heute Morgen hier unterhalten habe und umgehört und umgeschaut habe, ich glaube, unsere Gemeinden sind ein bisschen ähnlich. Sie sind ähnlich groß, sie haben vielleicht ähnliche Herausforderungen in ihrem Gemeindeleben, die auch ein bisschen mit der Gemeindegröße zusammenhängt. Und so hoffe ich, dass es mir trotzdem gelingt, euch etwas weiter zu sagen aus Gottes Wort, was auch in eure Situation hineinspricht, was euch ermutigt und stärkt in eurem Leben mit Jesus und in eurem Leben als Gemeinde. Das Thema für heute ist gewissermaßen Gemeinschaft. Ich glaube, Gemeinschaft ist eine große Stärke und eine große Chance von Gemeinden wie den unseren, die ich jetzt mal als kleine Gemeinden bezeichnen würde, also nur weil sie unter 100 Mitglieder haben. Aber es ist meistens familiär, man kennt sich nach einer gewissen Zeit. Und das ist auch eine große Chance, dass Leute, die von außen neu dazukommen, schnell Anschluss finden können, einen persönlichen Kontakt haben. Sie haben den Eindruck, man wird gesehen. Manchmal ist das auch unangenehm, wenn man das nur erstmal vielleicht sich vorsichtig angucken kann. Was ist hier los? Aber es ist eine Stärke, die Gemeinschaft, die wir miteinander haben können in Gemeinden wie den unseren. Und ich glaube, dabei ist es wichtig, dass wenn wir über Gemeinschaft reden, dass wir da nicht nur über ein nettes Beisammensein reden, über Geselligkeit, über vielleicht diese Vertrautheit, weil wir uns schon lange, lange miteinander kennen. Sondern es ist auch wichtig, dass Gemeinschaft etwas mit dem Glauben zu tun hat. Denn unsere Gemeinschaft, die wir miteinander haben, ist eine Glaubensgemeinschaft. Es geht darum, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, gemeinsam mit ihm unterwegs sind, ihm gemeinsam nachfolgen. Und wir sollen einander im Glauben ermutigen und stärken und begleiten und helfen auf diesem Weg der Nachfolge Christi. Und das, was ich über Gemeinschaft denke, kann man vielleicht mit dem Schlagwort zusammenfassen. Ich glaube, in Gemeinden soll es eine Kultur der gegenseitigen Ermutigung geben. Ich habe euch heute 2 Verse aus dem Hebräerbrief mitgebracht, die ich mit euch anschauen möchte, in denen es um Gemeinschaft und um Ermutigung geht. Ich lese euch diese 2 Verse einmal vor. Hebräer Kapitel 10, Vers 24 und 25. Ihr findet diesen Bibeltext auch auf einer Folie hinter mir. In der Überschrift stehen meine zwei Punkte, die ich in der Predigt habe. Aber ihr könnt auch in euren Übersetzungen mitlesen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Mein erster Gedanke zu diesem Abschnitt, zu diesen zwei Versen ist, so eine Kultur der Ermutigung lebt von gegenseitiger Unterstützung. In diesem Bibelvers werden wir aufgefordert, dass wir aufeinander Acht haben sollen, dass wir einander oder uns gegenseitig anspornen sollen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist etwas, was zwischen uns passiert, im Miteinander, in den Beziehungen, die wir miteinander haben. Es erfordert, dass wir unseren Blick auf diejenigen richten, die rechts und links neben uns sitzen oder vor uns und hinter uns. Und das Ziel von diesem Achthaben aufeinander ist eben, dass wir einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Es ist ein Ansporn im Glauben, mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, an ihm dran zu bleiben, mit ihm unterwegs zu sein und davon nicht abzukommen. Ich möchte das, was hier steht, ein bisschen unterfüttern mit ein paar anderen Aussagen aus dem Neuen Testament über die Liebe und über die guten Werke. Das Erste und Wichtigste, was wir, glaube ich, verstehen müssen, ist über die Liebe ist Folgendes. Dass die Liebe, zu der wir einander anspornen, ist eine Liebe, die von Gott kommt und die durch uns fließt und wir aneinander weitergeben. Ich lese uns dazu aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 9 bis 11 vor. Dort lesen wir, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das ist genau das. Gott liebt uns. Er hat uns zuerst geliebt. Und aus Liebe hat er seinen Sohn in die Welt gesandt. Für uns, damit wir durch ihn leben sollen. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, damit unsere Schuld vergeben wird und wir in ihm neues Leben, ewiges Leben finden. Und ich hoffe, dass wir diese Liebe selber erfahren haben, die Liebe Gottes. Und dass diese Liebe uns tief bewegt. Dass diese Liebe uns motiviert, uns antreibt. Und dass wir auch immer wieder zu dieser Liebe zurückfinden, dass wir sie immer wieder neu in den Blick nehmen. Dass das so der Kern unseres Glaubens ist. Und dass diese Liebe, die wir selber erlebt haben von Gott in Christus, dass sie uns auch dazu bewegt, einander zu lieben. Das ist die Grundlage dieser Liebe, die wir untereinander haben sollen, dieser Gemeinschaft auch, in der wir miteinander leben sollen, in einer herzlichen, liebevollen Gemeinschaft untereinander, in der wir aufeinander Acht haben und in der wir dann einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wir sollen einander anspornen, genau das miteinander zu tun, einander zu lieben, so wie Jesus es uns geboten hat. Im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 34 und 35, sagt Jesus zu seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wird: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist so wichtig, dass wir das ernst nehmen, dass wir wirklich einander lieben sollen. Es ist Jesu Gebot an uns, Das ist unser Auftrag. Das ist nicht etwas, was wir uns aussuchen können, sondern etwas, wozu er uns auffordert, was ihm so wichtig war vor seiner Kreuzigung, dass er das seinen Jüngern mitgibt. Und er sagt ihnen, das ist ein Erkennungszeichen für die Leute um euch herum, dass Liebe unter euch sein soll. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich weiß nicht, ob ihr gelegentlich als Gemeinde die Erfahrung macht, dass Leute in eure Gemeinde kommen und dann sagen, irgendwas ist hier anders. Ich weiß nicht, was es ist, aber die Leute sind hier relativ nett und freundlich. Und ich erlebe das häufiger, jedenfalls bei uns, dass Leute kommen und sie können es nicht genau fassen und sagen, was ist das, was sie dort erleben? Und ich würde sagen, es ist diese Liebe, die Gemeinschaft untereinander, die Jesus Christus stiftet, der uns in Liebe miteinander verbindet. Und wichtig ist dazu zu sagen, dass diese Liebe nicht nur ein gutes Gefühl ist, sondern dass diese Liebe auch eine tätige Liebe ist. Im Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 17, lesen wir. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir frei. Nee, das ist irgendwo. Warte mal. Also ist nicht verkehrt, den Vers zu lesen, aber es ist nicht der, den ich vorlesen wollte. 1. Johannesbrief. Na, lasst mich nochmal in Ruhe lesen. 1. Johannes. Ach, das ist Kapitel 4. Na gut, das erklärt. jetzt Kapitel 3, Vers 17. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also da ist klar, wenn Leute sagen, ja, ich liebe meine Geschwister in der Gemeinde. Und dann wird aber an dem Verhalten deutlich, nein, nein, das ist nur ein Lippenbekenntnis. Diese Liebe wird nicht, die wirkt sich nicht aus, sie wird nicht wirklich in der Praxis umgesetzt. Das ist nur ein Beispiel für Notleidende. Wenn wir sehen, da gibt es jemanden, der braucht Hilfe, der ist notleidend, dann zu sagen, ja, ich liebe den, aber es kommt nicht in die Tat. Wir helfen dann nicht und helfen dieser Not, in dieser Not dieser Person, dann ist das nicht eine vollkommene, eine wahrhaftige, aufrichtige Liebe, die Gott in uns geweckt hat, und in der wir miteinander verbunden sein sollen. So viel mal als Unterbau zu dieser Liebe, was uns das Neue Testament über diese Liebe zeigt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gemeinden verstehen und als Einzelne verstehen, dass das ein Auftrag ist für uns alle, aufeinander Acht zu haben und einander anzuspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das ist nicht nur etwas, was die Pastoren tun, was diejenigen tun, die irgendwie in der Leitung tätig sind, sondern das sollen wir alle tun. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ein Teil seiner Gemeinde bist, dann sollst du auf die anderen Acht haben und sie zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Das ist ein Teil des normalen, alltäglichen Christseins. Und es ist ein Auftrag, den Gott für uns alle hat, die wir zu ihm gehören. Wir sollen aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wir sollen einander auf dem Weg der Nachfolge unterstützen. Und dafür muss man meines Erachtens nicht besonders begabt sein, sondern man muss vor allem eins tun. Man muss wissen, Gott liebt mich. Und man muss dann dieser Liebe einfach Ausdruck verleihen, die Gott in uns geweckt hat, und diese Liebe auch in die Tat bringen. Die Geschwister, mit denen wir in der Gemeinde leben, wirklich zu lieben. Und das erfordert zum Ersten, dass uns das bewusst ist, dass wir diesen Auftrag haben, dass wir das tun sollen. Und es beginnt damit, wie gehen wir denn hin zu unseren Treffen, in unsere Gemeinde. Gehen wir in diesem Bewusstsein hin, dass ich dort einen Auftrag habe, meine Geschwister zu lieben, mit ihnen Gemeinschaft zu haben und sie anzuspornen, sie zu ermutigen, sie auf dem Weg der Nachfolge zu begleiten. Oder gehen wir dorthin, setzen uns irgendwo an unseren Platz, vielleicht der, wo wir meistens immer sitzen, hören uns das alles an, singen mit und beten mit und gehen wieder nach Hause. Und es erfordert so einen Blick nach links und nach rechts, auf die anderen, die da sind, um zu sehen, wer sind diese Personen? Wie geht es ihnen? Was brauchen sie? Und sich dann zu fragen, wie kann ich für sie da sein? Wie kann ich sie lieben? Und da ist so ein ganz wichtiger Schlüssel, dass wir einfach achtsam und aufmerksam sind, wenn wir zusammenkommen zu unseren Treffen. Und dass wir dann versuchen, auch aufeinander zuzugehen und einander uns in dieser Liebe zu begegnen und versuchen, aufeinander einzuwirken mit Liebe, mit Ermutigung, mit gegenseitiger Unterstützung. Und wisst ihr, in diesem Bibeltext werden Worte verwandt, die zum Ausdruck bringen, dass wir dabei Gebende und Empfangene sind. Und das sind diese Worte, die fett unterlegt sind in meiner Folie. Die Worte aufeinander, gegenseitig und einander. Wir sind bei dieser Aufforderung sowohl Gebende als auch Empfangende. Also wir sollen das tun, wozu dieser Vers uns auffordert, und gleichzeitig sollen wir erwarten, dass andere in der Gemeinde so mit uns umgehen, dass andere auf uns zukommen, uns zur Seite kommen, versuchen uns zu lieben, dass da ein Interesse da ist, dass sie versuchen uns anzuspornen, uns zu ermutigen in unserem Glauben an Jesus, ihm nachzufolgen. Und ich glaube, das ist manchmal etwas, was vielleicht in der Praxis nicht so ganz funktioniert, wo es manchmal zu Spannungen kommt oder wo es irgendwie hakt. Und ich glaube, die eine Herausforderung dabei ist, dass wir den anderen Anteil an unserem Ergehen geben müssen. Wir müssen irgendwie bereit sein, etwas von uns preiszugeben, etwas von uns zu erzählen. Und manchmal bedeutet das, unsere Schwäche einzugestehen, zu sagen, ja, ich brauche Hilfe, ja, mir geht es nicht gut, ich bin irgendwie entmutigt, ich bin traurig, ich bin verletzt, ich bin irgendwie unzufrieden. Und wenn wir so etwas tun, dann geben wir den anderen in unserer Gemeinde die Möglichkeit, uns genau auf diese Weise zu dienen, wie es hier beschrieben ist, uns an die Seite zu kommen, uns zu ermutigen, uns zu lieben, indem sie uns neuen Mut zu sprechen, uns anspornen, bleib dran an Jesus, lass dich nicht entmutigen. Dass sie uns helfen, vielleicht indem sie uns begleiten, für uns beten. Und die andere Hürde ist vielleicht die, dass wenn wir das nun tun sollen, dass wir dann merken, das finde ich schwierig. Ich traue mich gar nicht, so auf die anderen zuzugehen, da jemanden anzusprechen. Das habe ich eigentlich noch nie so richtig gut gekonnt. Ich bin eher so eine schüchterne, zurückhaltende Person. Vielleicht sind wir eher so in dieser abwartenden Haltung. Also wenn uns jemand anspricht, dann kann ich mit den anderen reden, ist kein Problem. Aber jetzt von mir aus auf jemanden zuzugehen, also das finde ich herausfordernd. Und dann fehlt uns dazu der Mut oder wir sind unsicher, kann ich das überhaupt? Wie soll ich das denn machen? Und was mache ich eigentlich, wenn mir dann wirklich irgendjemand von seinen Problemen erzählt? Was soll ich denn dann sagen? Ich kann das, ich habe das noch nie gemacht, ich weiß nicht, was ich antworten soll. Und wisst ihr was? Das ist eine reale Herausforderung. Etwas, worin wir wachsen sollen, das zu lernen. Und ihr Lieben, das ist tatsächlich so. Es ist etwas, was uns nicht natürlich zufällt, jedenfalls vielen von uns, glaube ich nicht. Es ist etwas, was man bewusst einüben muss, was man lernen muss im Laufe seines Christenlebens. Es ist ein Teil. Jünger heißt ja, Lernender zu sein. Ein Jünger Jesu zu sein bedeutet auch so etwas zu lernen, in dieser Gemeinschaft, dieser Art von Gemeinschaft, die Jesus von uns möchte, miteinander unterwegs zu sein. zu lernen, einander anzuspornen und zu ermutigen. Und ich möchte das einmal an praktischen Beispielen deutlich machen. Wir alle kennen wahrscheinlich Situationen aus unserem Alltag, wo wir vor Herausforderungen stehen. Und vielleicht erzählen wir auch irgendwo davon, sei es hier nach dem Gottesdienst, im Hauskreis oder wenn man irgendwie telefoniert. Und wisst ihr, es ist dann eine gute Möglichkeit zu sagen, hey, das ist bestimmt herausfordernd, kann ich für dich beten? Das ist ein kleiner Schritt, es muss gar nicht viel mehr sein, als zu sagen, hey, ich möchte für dich beten. Du hast mir gerade erzählt, was im Moment schwierig ist, wo du eine Herausforderung hast, wo es dir vielleicht nicht so gut geht. Lass mich für dich beten. Auf diese Weise können wir einander ermutigen und anspornen. Es ist etwas ganz Kleines. Und es kann auch schon allein dadurch geschehen, dass wir erstmal einfach zuhören und die anderen erzählen lassen, was ihnen auf dem Herzen liegt, was ihnen schwer ist. Auch das kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Und ich glaube, wir alle haben so etwas, dass wir merken, wir streiten uns mit unseren Ehepartnern. Wir sind manchmal zu ungeduldig mit unseren Kindern. Wir haben Stress auf der Arbeit, der uns zu schaffen macht. Vielleicht einen Chef, der uns Druck macht. Wir haben Arbeitskollegen, mit denen es immer wieder Reibereien gibt. Wir treffen auf Leute, die irgendwie unfreundlich sind und mit denen wir uns schwer tun. Wir erleben Entmutigung, Enttäuschung und auch Zweifel und Fragen in unserem Glauben, wo wir nicht weiter wissen. Und ich glaube, es ist so gut, wenn wir dann in der Gemeinde Einzelne haben, denen wir vertrauen, auf die wir zugehen können. Wir sagen können, hey, dies oder das fällt mir gerade schwer. Und wenn wir dann diese Dinge teilen und miteinander darüber reden, und ich glaube, häufig braucht es gar nicht so viel Weisheit. Es braucht ein Zuhören und darauf eingehen und in ganz einfachen Worten ausdrücken, ich sehe das, was du mir erzählst und ich unterstütze dich darin. Ich will für dich da sein. Ich bete für dich und ich möchte dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und alles andere ergibt sich im Gespräch. Aber es erfordert, dass wir uns dieser unangenehmen Situation aussetzen. Und dann können wir einander auf diese Weise ermutigen. Und wenn wir diese Einstellung haben, so wollen wir miteinander unterwegs sein, dann wächst so eine Kultur, es wird zur Normalität in der Gemeinde, aber man muss es eben bewusst einüben. So eine Kultur der Ermutigung, die von dieser gegenseitigen Unterstützung lebt, wo wir bereit sind zu geben und zu empfangen. Mein zweiter Gedanke zu diesem Text, eine Folie weiter. Eine Kultur der Ermutigung lebt von regelmäßigen Zusammenkünften. Es erfordert diese regelmäßigen Zusammenkünfte. Im Hebräerbrief wird das so ausgedrückt, dass wir das tun sollen, dieses Ansporn aufeinander Acht haben, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, sondern einander ermahnen. Und hier wird davon gesprochen, dass einige es sich zur Angewohnheit gemacht haben, ihren Zusammenkünften fernzubleiben. Der Umkehrschluss wäre ja, wir sollen es uns zur Angewohnheit machen, hinzugehen zu unseren Zusammenkünften, zu unseren Treffen. Denn unsere Zusammenkünfte als Gemeinde, sei es im Gottesdienst oder in irgendwelchen anderen Gruppen und Kreisen und persönlichen Begegnungen, dient nämlich genau dazu, dass wir einander ermutigen und ermahnen. Dazu kommen wir zusammen. Und diese Gemeinschaft miteinander soll uns helfen, dass wir bis zur Wiederkunft Jesu Kurs halten, dranbleiben an ihm, dass wir den Glauben bewahren, ohne Schiffbruch zu erleiden. Und das wird hintendran als Ansporn hinzugefügt. Umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wir sollen dranbleiben an der Gemeinschaft miteinander, weil wir diese gegenseitige Ermutigung brauchen, um im Glauben auf Kurs zu bleiben, um dran zu bleiben. Es gibt immer wieder Phasen bei jedem, in denen uns das schwerfällt, in denen wir die anderen brauchen, die uns ermutigen, dran zu bleiben, die uns helfen, den Weg weiterzugeben, Hindernisse und Herausforderungen in unserem Glauben zu überwinden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was das für mich wunderbar veranschaulicht. Ich habe eine Zeit lang in Amerika gelebt und ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, wenn ihr das Bild seht, was das ist. Das sind die sogenannten Redwoods, Mammutbäume. Die gibt es im Norden von Kalifornien, das ist nicht da, wo der schöne Strand ist, da gibt es raue See und da gibt es diese Wälder, diese Mammutbäume und im Süden von Oregon, ich habe eigentlich in Oregon gelebt und diese Bäume werden riesengroß, sehr hoch. Ihr seht da eine Frau unten stehen, also wie klein die einfach im Vergleich ist. Wir sehen nicht mal die Baumspitzen. Das ist, sage ich mal, das untere Drittel, was wir maximal sehen können von diesen Bäumen. Und sie sind breit. Sie haben einen unglaublichen Durchmesser, diese Bäume. Und das Bemerkenswerte ist, sie sind Flachwurzler. Und wenn diese Bäume alleine irgendwo stehen, dann braucht es nicht viel Wind, damit sie umkippen, weil ihr Riesengewicht mit so flachen Wurzeln kann diesen hohen Baum nicht halten. Und diese Bäume können nur überleben und den Stürmen standhalten, die es dort an dieser Küste gibt. Das sind starke Stürme, weil sie eng nebeneinander stehen und ihre Wurzeln miteinander verflochten sind und sie sich gegenseitig tragen. Das Wurzelsystem dieser Bäume und dieses dichte Beisammensein, das schützt sie gegen die Stürme, gegen den Wind, dass sie nicht umfallen. Wie so ein Dominostein, den man leicht antippt und dann fällt er um. Das passiert diesen Bäumen nicht, obwohl es sehr leicht passieren würde, wenn sie einzeln stehen würden. Kleine Randnotiz, wenn ihr Star Wars Fan seid, das ist da, wo der Waldplanet Endor gedreht wurde. Das ist wirklich witzig, weil das sieht genau so aus, wenn man durch diesen Wald läuft. Und ich fand das faszinierend, das über diese Bäume zu erfahren, dass das nur funktioniert, weil die so miteinander zusammenstehen. Und es ist für mich ein wunderbares Bild für christliche Gemeinschaft und warum wir diese Gemeinschaft brauchen, weil es uns auf Kurs hält, miteinander so verbunden zu sein, damit wir den Stürmen des Lebens und des Glaubens standhalten können. Wir brauchen einander. Wir müssen miteinander auf diese Weise verbunden sein, um dran zu bleiben. Jetzt lesen wir hier davon, wir sollen die Zusammenkünfte nicht verlassen, sondern wir sollen sie regelmäßig besuchen. Mein Verständnis ist, dass das Neue Testament uns ein klares Vorbild gibt. Die Gemeinde in der Apostelgeschichte hat sich im Tempel und in den Häusern getroffen. Sie kamen regelmäßig zusammen als ganze Gemeinde und in kleineren Gruppen. Und irgendwann bekommt man mit, dass der Gottesdienst vom Sabbat auf den ersten Tag der Woche verlegt wird. Das ist unser Sonntag. Auf den Auferstehungstag. Und an diesem Tag pflegten die Gemeinden zusammenzukommen. Und ich glaube, dass dieses Vorbild für uns sehr, sehr hilfreich ist. Und so glaube ich, der Normalfall von gesunder christlicher Zusammenkunft ist, dass wir wöchentlich zusammenkommen, alle miteinander. Und dass wir versuchen, darüber hinaus Gemeinschaft miteinander zu pflegen. Und ich glaube, da haben wir große Freiheit, wie das aussehen kann. Dabei spielen auch verschiedene Faktoren eine Rolle. Wie viel Zeit habe ich? Wann arbeite ich? Und da gibt es eine gewisse Freiheit, zu gucken, wann kann ich wie mit anderen zusammenkommen. Das Wichtige, glaube ich, ist, dass wir uns das zu einer Angewohnheit machen. Dass wir das zur Normalität werden lassen, dass wir regelmäßig teilnehmen am Gemeindeleben und nicht irgendwie eine andere Angewohnheit uns angewöhnen, nämlich nicht hinzugehen. Es gibt verständliche Gründe, warum man auch mal nicht hingeht. für fernbleiben. Urlaub, gewisse Berufe, in denen man am Wochenende arbeiten muss, Krankheit, das Alter, was irgendwie dazu führen kann, dass man nicht mehr so am Gemeindeleben teilnehmen kann. Und das ist keine Ermahnung für diese Personen und diese Gründe. Aber es gibt Menschen, die sich angewöhnen, dem Gemeindeleben fern zu bleiben. Und ich glaube, das ist in diesem Vers auch eine Ermahnung, dass das Sünde ist oder zur Sünde werden kann, wenn man es sich angewöhnt. Und ich glaube, auch da braucht es Korrektur und Ermahnung, weil wir eben diese Unterstützung miteinander brauchen. Wir können unser Christsein nicht alleine leben, wir können es nur gemeinsam leben, um Kurs zu halten. Und das ist wichtig für Gemeinden. Und ich weiß, dass Gemeinden gerade durch die Corona-Zeit da in herausfordernde Situationen gekommen sind. Dass es manche gibt, die aus irgendwelchen Gründen sich angewöhnt haben, nicht mehr zu kommen. Manchmal wissen wir auch gar nicht, was ist da passiert. Und es schmerzt uns, dass wir diese Geschwister nicht mehr so sehen, wie wir sie sonst gesehen haben. Und ich möchte euch Mut machen, auf sie Acht zu haben, ihnen nachzugehen, sie anzurufen, sie zu besuchen, den Kontakt mit ihnen zu suchen und erstmal zu hören, was ist da los. Und wo es sich ergibt, sie auch wieder einzuladen und wo es notwendig ist, sie auch an diese Wahrheiten zu erinnern, dass wir die Versammlung nicht verlassen sollen, dass wir diese Gemeinschaft miteinander brauchen, dass das nicht etwas Optionales ist im Christsein. Wir sollen miteinander verbunden sein in regelmäßiger, liebevoller, herzlicher Gemeinschaft. Und zum Abschluss möchte ich euch herausfordern mit diesem Bibeltext. Es braucht diese regelmäßigen Zusammenkünfte, damit wir uns gegenseitig unterstützen, ermutigen und auch ermahnen. Mal Hand aufs Herz, wie seid ihr persönlich in diesem Bereich unterwegs? Wie sieht euer persönliches Glaubensleben an dieser Stelle aus? Seid ihr regelmäßig dabei? Oder merkt ihr, da ist Luft nach oben da? Was sind die Gründe dafür? Was hält euch ab, regelmäßig teilzunehmen? Und ich möchte euch Mut machen zu erkennen, wie wichtig die Gemeinschaft ist miteinander und dass auch ihr die Unterstützung der Geschwister braucht. Und dann möchte ich euch Mut machen, wieder verbindlicher und treuer zu werden in dem, wie ihr am Gemeindeleben teilnehmt. Und ich möchte euch fragen, wie erlebt ihr das mit dieser gegenseitigen Unterstützung, der Ermutigung, dem Anspornen, dem Ermahnen? Erfahrt ihr das in dieser Gemeinde, in der Gemeinschaft miteinander, dass ihr ermutigt und auferbaut werdet? Und beteiligt ihr euch an diesem Auftrag, den Jesus uns gibt? Ermutigt ihr die anderen? Kommt ihr ihnen zur Seite und geht ein Stück des Weges mit ihnen? Betet ihr für die anderen? Habt ihr ein offenes Ohr für ihre Nöte? Und überlegt ihr manchmal, wie kann ich ihr oder ihm etwas zusagen, was sie auferbaut und ermutigt in ihrem Glauben? Nutzt ihr eure regelmäßigen Zusammenkünfte, die großen und die kleinen, die persönlichen Treffen, die ganz außerhalb von offiziellen Gemeindeveranstaltungen stattfinden, dazu, einander zu ermutigen, einander anzuspornen, auf diesem Weg der Nachfolge und des Glaubens? Ihr Lieben, das ist unser Auftrag von Jesus und ich möchte euch Mut machen. Ich glaube, ihr tut es, von dem, was ich über euch gehört habe. Ich möchte euch Mut machen zum Abschluss. Tut es umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht, wenn Jesus wiederkommt.